Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite her auch euch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. In aller Freiheit. Danke, Steffen, dass du dir diese Mühe, die Arbeit, diese Inspiration gemacht hast, um uns selbst dort eben zu inspirieren. Für das Fürbittegebet. Du hast das ja am letzten Sonntag schon angekündigt. Mein Thema am letzten Sonntag war ja Fürbitte, der priesterliche Dienst der Fürbitte. Und ich möchte heute weiter über dieses Thema, über die Fürbitte, den priesterlichen Dienst der Fürbitte tun. Kurze Rückschau. Am letzten Sonntag haben wir zwei biblische Personen betrachtet aus dem Alten Testament. Das war einmal Abraham und Hiskia. Und ich habe euch kurz die Biografie von dem James Fraser erzählt. Abraham war kein lupenreiner Heiliger. Das wisst ihr. Der war sogar bereit, um seines Vorteils willen seine Frau zu verschachern. Dennoch hat er eine große Berufung gehabt. Gott hat persönlich zu ihm gesprochen. Ihn berufen, und das Wesentliche war, dass er diesen Ruf nicht nur gehört hat, sondern er ist gehorsam gewesen, er hat eine Entscheidung getroffen. Er ist gegangen gegen alle Widerstände, auch gegen die eigenen. Er hat Gottes Gegenwart gesucht, wollte Gott kennenlernen. Und dieses Kennenlernen drückt sich ja dadurch aus, dass er Gott angebetet hat, ihm Altäre gebaut hat. So wird das im Alten Testament geschildert. Und dadurch, dass er Gott kennenlernte, wurde sein Charakter ja auch geprägt. Geschwister, wenn wir uns um selbst drehen, dann kann Gott unseren Charakter nicht prägen. Aber wenn wir ihn kennenlernen, dann kann ich euch das versprechen, das könnt ihr schriftlich haben, weil es im Wort steht, dann werden wir verwandelt werden in sein Bild. Durch das Anschauen seiner Herrlichkeit, sagt Jesus Paulus im Neuen Testament, werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So erlebte Abraham das. Und dann kam der Höhepunkt mit 99 Jahren, wo Gott ihm zwei Boten sandte, wo Gott ihm verheißen hat, mit 99 Jahren übers Jahr wirst du einen Sohn bekommen. Nach der Sitte der Frauen war bei dem Gespräch Sarah nicht anwesend, aber ja, sie lauschte hinter dem im Zelt. Und als sie das hörte, Geschwister, was tat sie da? Ja, sie brach in schallendes Lachen aus. Das war kein Gekicher gewesen. Das war, als wenn der Deckel abfliegt. Was? Mit 89 Jahre alt, mit 90 Jahren. Freunde, Gott hat Humor. Amen. Gott hat Humor. Er wusste, was diese Frau brauchte. Sie durfte lachen. Und Gott hat seine Verheißung erfüllt. Und genau in diesem Punkt, und darum geht es ja, offenbarte Gott die Pläne. Er sagte, ich gehe nach Sodom, denn dieses Geschrei ist vor mich gekommen. Gott hat noch nicht einmal gesagt, ich gehe dahin, um Sodom zu zerstören. Lest das mal genauso da. Sondern er sagte, ich will mir das anschauen. Und Abraham wusste, was das bedeutet. Das war bekannt. Alle Welt redete davon, was in Sodom und Gomorra vor sich geht. Und dann fing Abraham an zu beten, Fürbitte zu tun, mit Gott zu ringen um diese Stadt. Er sagte, wenn dort 50 Gerechte sind, wirst du diese Stadt untergehen lassen? Nein. Wie es damals auf dem Basar, könnte man sagen, war, schacherte er mit Gott. Ihr wisst ja, schachern ist ja aus dem Jiddischen, passt unwahrscheinlich gut dazu. Er handelte Gott runter auf 10. auf 10 Gerechte. Und ich sagte auch, diese Zahl 10 steht für die Gerechtigkeit. 10 Gebote. Aber durch sein Fürbittegebet wurde Lot und seine Familie gerettet. Sie mussten von den Engeln förmlich herausgezogen werden aus Sodom und Gomorra. Und als sie frei ließen und sagten, so, jetzt flüchtet allein, was tat die Frau? Sie konnte nicht loslassen. Sie konnte nicht loslassen, sie drehte sich um und sie erstarrte zur Salzsäule. Wir müssen das Alte hinter uns lassen. Das ist dem Untergang geweiht. Aber Lot war gerettet durch das Fürbittegebet Abrahams. Und dann hatte ich euch noch Hiskia vorgestellt. Das Nordreich Israel war ja schon von den Assyrern ausradiert und nun gingen die da dran, Juda auszuradieren. Nur noch Jerusalem war übrig. Die anderen Städte waren, die kleinen waren schon erobert und die Festungen wurden belagert. Und dann schickte eben Sanherib einen Brief an Hiskia. Und was tat er in diesem Brief? Er verhöhnte Gott. Er verhöhnte Gott. Er sagte, worauf verlässt du dich? Die anderen Götter konnten ihre Völker nicht retten. Ja, meinst du, euer kleines Schwalbennest da oben, Jerusalem, dieser Tempel, in meinen Augen eine Hütte, schau dir mal meine Tempel an, die ich gebaut habe. Dieser Gott soll dich retten? Und was tat Hiskia? Er nahm diesen Brief und er ging in den Tempel Gottes. Er breitete diesen Brief, der aus der Hölle kam, vor Gott aus und sagt, Herr, du wirst hier verhöhnt. Es geht um dich. Herr, erbarme dich über dein Volk. Geschwister, immer hatte der Feind schon vor, das Volk Israel auszuradieren. Warum? Weil er wusste, durch dieses Volk wird der Messias kommen. Und wenn jetzt Jerusalem, wenn die Letzten und auch Hiskia aus dem Stamm Davids, aus diesem Stamm sollte der Erlöser, der Messias kommen, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Gott griff ein. Wie griff er ein? Aufgrund dieses Gebetes. In der Nacht wurde das assyrische Heer geschlagen von einem einzigen Engel. Und am anderen Morgen lagen 185.000 tote Soldaten. Und Sanherib musste abziehen, nach Ninive zurück. Und er ging in den Tempel seines Gottes, um anzubeten. Und was passierte dort? Von seinen eigenen Söhnen wurde er ermordet. Dieser Gott, sein Gott, konnte ihn nicht schützen, aber Gott schützt. Er hat sein Volk bewahrt. Amen. Und das Nächste, ich habe euch kurz die Biografie von dem James Fraser vorgestellt, diesem Missionar, der am Anfang des 19. Jahrhunderts nach China ging. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich, eine wissenschaftliche Karriere. Er war musikalisch begabt, gab mit 20 Jahren London ein Konzert. Entschuldigung. Und dann hat Gott ihn berufen. Durch ein Traktat, das er gelesen hat, glänzender Karriere, ein Traktat über die Mission, über die verlorenen Heiden, wie es damals so hieß, die es geschildert wurde. Und dann am Schluss die Frage, was ist dein Dienst, was ist deine Berufung, was willst du tun, damit diese Menschen gerettet werden. Und das war der Befehl Gottes, in die Mission zu gehen. Er ging also, wie gesagt, nach China, aber ich sagte, er war ohrenkrank. Die wollten ihn zuerst gar nicht nehmen. Wir haben gesagt, mit einer dauernden Mittelohrentzündung können sie nicht dahin. Und Gott heilte ihn. Und er ging nach China, er ging nach Westchina, in das Lisu-Gebiet. Das sind Berge, das ist das so mit Vietnam, das grenzt da alles an und ich habe euch das kurz erzählt. Die verehrten Dämonen, Götter, die waren arm, die waren gewalttätig. Ihr müsst diese Biografie lesen. Und als er ganz am Boden war, schrieb er seiner Mutter einen Brief nach London. Sie war einmal in der Woche mit Frauen zum Tee verabredet. Das waren alles gläubige Christinnen. Sie las diesen Brief vor und sie beschlossen, für ihn zu beten. Geschwister, und was passierte? Gott wendete das Blatt. Gott wendete das Blatt. Menschen wurden gerettet, Gemeinden wurden gebaut. Und ich erzählte euch ja, vor Jahren habe ich mal einen Bericht gesehen im Fernsehen über dieses Liso-Volk. Und was haben sie dort berichtet? Die Geschichte von James Fraser. Dass dieses Volk sich bekehrt hat. Sie haben berichtet, diese ganze Geschichte. Und dann wurde geschildert, dass unter der Kulturrevolution, diese Kirche weitergebaut wurde. Und dann zeigten sie einen Gottesdienst, wie sie fröhlich zusammen waren und Gott priesen und ehrten. Und wir wollen heute weitermachen. Aus dem Neuen Testament habe ich einen Text für euch, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, das sind die Verse 1 bis 13. Ingrid wird uns hier gleich vorlesen, noch einige kurze Vorbemerkungen zu Lukas. Lukas war ja kein Jude. Lukas hatte sich auf der zweiten Missionsreise des Paulus bekehrt. In Troas. Er stieg dann in dieses Missionsteam ein und kam mit nach Philippi und erlebte dort dieses Wunder, wie Lydia sich bekehrte, wie von der Sklavin, der Wahrsagegeist ausfuhr, wie Paulus ins Gefängnis gesteckt wurde, wie durch ein Erdbeben dieses Gefängnis, man kann was sagen, in Stücke gelegt wurde. Er erlebte, wie dort eine Gemeinde gegründet wurde, aus einer Millionärin, sie war Purpurhändlerin, die war reich, Freunde, die war reich, Lydia, einer Sklavin, dieser Sklavin, einem Gefängnisdirektor, wurde Gemeinde gegründet und Lukas blieb dort, um Gemeinde zu bauen. Ich kann mir vorstellen, er war der Gemeindeleiter. Und dann auf der dritten Missionsreise, als Paulus wieder zurückreiste nach Jerusalem, um die Kollekte der Gemeinden für die Armen, also für die Gemeinde in Jerusalem abzugeben, reiste er mit. Findet ihr alles in der Apostelgeschichte. Er erlebte mit, wie Paulus gefangen gesetzt wurde. Und ja, was tut man zu solch einem, wenn man dann also in Jerusalem ist? Geschwister, ich wäre gerne auch da gewesen. Er hat die ganzen Zeugen interviewt, so würden wir das heute sagen. Jerusalem war ja noch voll von Menschen. Das war um das Jahr 58, also 28 Jahre, nachdem das alles passierte. Hat er also die ganzen Berichte über Jesus fleißig aufgeschrieben. Lukas war Arzt, das wissen wir. Und er hatte auch als Arzt zur damaligen Zeit eine philosophische Ausbildung. Und das Bemerkenswerte an dem Lukas-Evangelium ist, man spürt es diesem Evangelium ab, Lukas fragt immer nach Hintergründen. Er begnügt sich nicht nur damit, also Dinge zu schildern, sondern er lässt es mit einfließen. Das muss einem der Heilige Geist also wirklich offenbaren. Und das tut er auch, wenn man das aufmerksam liest. Was steckt dahinter? Und so ist Lukas der Evangelist, der immer und immer wieder berichtet, wie Jesus betete vor wichtigen Entscheidungen. Wenn ihr das Gebetsleben Jesu studieren wollt, liest das Lukas-Evangelium. Weil Lukas, und das ist das Wunderbare, erkannt hat, und der Heilige Geist hat ihm dafür einen Blick gegeben, woher Jesus diese Kraft nahm. Aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Und das lässt er einfließen. Und das lässt er eben auch in dem Text einfließen, Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 13. Bitte kommst du nach vorne. Soll ich dir das halten oder kannst du selbst? Das kann ich selbst halten.
Jesus lässt seine Jünger beten. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte, leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen. Und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, doch dann ganz bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten?
Amen. Geschwister, ich möchte euch zunächst einmal ein Geheimnis verraten. Ein Geheimnis aus meinem Leben, das mich immer im Glauben weitergebracht hat. Was war das? Es war dann die Situation, wenn ich Menschen begegnete, von denen ich spürte, die haben eine besondere Beziehung zum Herrn. Um es salopp zu sagen, die sind weiter wie ich. Und ich habe gefragt, woran liegt das? Und meistens liegt es daran, dass sie ein intensives Gebetsleben hatten, Ein intensives, natürlich auch daraus entwächst doch eine Freude am Bibellesen, dass sie aber ihren Herrn persönlich kannten. Das soll einen auch ein Stück herausfordern, ich will es mal sagen, so neidisch machen, positiv gesehen. Warum? Weil man sich dadurch in Gange setzt. Weil man sagt, es gibt mehr und das mehr will ich haben. Und so war diese Situation hier. Jesus suchte wieder die Gemeinschaft mit seinem Vater und betete und er kam zurück. Wir kennen eine Person aus dem Alten Testament, die, wenn sie eine Audienz bei Gott hatte und dann zum Volk zurückkam, leuchtete. Ihr wisst, wen ich meine. Mose. Es ging sogar so weit, dass die das nicht ertragen konnten. Stellt euch vor, der Heilige Geist begegnet uns und wir gehen raus und unser Angesicht leuchtet. Was ist da los in Ratzeburg? Aber Jesus strahlte das aus und einer dieser Jünger ging dann auf ihn zu und sagte, Herr, lehre uns beten. Und wir kriegen auch eine super Information, wie Johannes seine Jünger lehrte. Also kannte dieser Jünger Johannes und gehörte also auch zum Jüngerkreis von Johannes dazu. Und wir wissen jetzt auch dadurch, wodurch Johannes seine Vollmacht hatte. Er war nicht nur ein großer Bußprediger, er war auch ein Beter. Wenn ich nämlich andere Leute unterrichte im Gebet, dann muss ich wissen, wie es funktioniert. Amen. Und das wollen wir lernen. Deshalb danke, Steffen, dass du uns diese Impulse gegeben hast und sagst, ja, wir können im stillen Kämmerlein anfangen zu beten, füreinander zu beten, für Menschen, die uns wichtig sind. Und ich glaube, dadurch wird der Heilige Geist etwas in unserer Mitte in Gang setzen. Und dann fing Jesus an, und ich stelle mir diese Szene wirklich mal so praktisch vor. Er kam, wir wissen nicht, war es am See Genezareth oder wo, er setzte sich. Die Jünger setzten sich um ihn herum, weil das, was Jesus jetzt ja tat, ein Lehrvortrag war. Und da waren nicht nur die Jünger, ich glaube, da war eine andere große Schar, die jetzt die Ohren spitzten, zuhörten. Und was kommt jetzt? Und er sagte, wenn ihr betet, so wie Ingrid das vorgelesen hat, dann sprecht Vater, dein Name werde geheiligt. Er lehrt also jetzt das Vaterunser. Und das Interessante daran, an diesem ganzen Textabschnitt ist, am Anfang steht der Vater und in Vers 13 steht noch einmal der Vater im Himmel. Der Anfang jeglichen Gebetes ist also, ich muss wissen, wo gehe ich hin? An wen kann ich mich wenden? Und das hat Jesus Christus eindeutig gesagt. An den Vater. Und zwischendurch in Vers 11, darauf werden wir dann noch eingehen, wird dann als Vergleich der irdische Vater herzugezogen. Jesus sagt also klar und deutlich, ich wende mich an den Vater. Und dieser Vater ist auch für euch da. Geschwister, Halleluja! Ich möchte jetzt heute nicht über das Vaterunser sprechen, weil das würde diesen Rahmen sprengen. Aber das ist die Voraussetzung für jedes Gebet, dass wir hier keine Meditation betreiben oder keine irgendwie versuchen, fromm abzuheben, sondern dass wir wissen, nein, Audienz beim Vater. Ich darf mich an den Vater wenden und ich werde gehört. Und der Vater kennt mich. Das drücken diese Bitten im Vater unser aus. Er kennt mich. Er will mich versorgen. Ich hatte ja schon gesagt, das war ein Lehrvortrag gewesen. Wir haben also nur hier diese Zusammenfassung. So, der Herr kennt die Jünger, der kannte das Volk damals, wisst ihr, und er kennt auch mich und er kennt auch dich. Das eine ist die Lehre. Das eine sind die guten Predigten, die wir hier im Gottesdienst hören. Und dann kommt der Alltag, an dem ihr das alles so wunderbar und so schön umsetzt. Ich höre keinen Amen. Ich sage ja, er kennt uns. Und das finde ich so grandios an meinem Herrn. Geschwister, und dann wird es praktisch. Weil wir gerade in der Praxis Hilfestellung und Unterstützung brauchen. Geschwister, weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund, mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir 3 Brote, weil ein Freund zu mir gekommen ist. Jesus nimmt jetzt ein praktisches Bild aus dem Leben der damaligen Zeit. Das war so alltäglich. Es gab keine Hotels, keine Motels, sondern wenn man auf Reisen ging, dann machte man ein Familienhopping. Was heißt das Familienhopping? Das waren alles große Familien in Israel, die alle zerstreut waren. Und wenn ich also jetzt mich auf die Reise begab, von Ratzeburg, sagen wir mal, nach München, dann guckte ich in meinem Adressbuch nach, wer von meiner Familie wohnt wo. Also, man war zu Fuß unterwegs, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich marschiere los, ich komme so weit abends. Ach, da wohnt ja der liebe Schwager oder Bruder Franz, Josef, wie sie alle hießen. Also klopfe ich an seine Tür, werde herzlich willkommen geheißen. Man setzt mir ein Mahl vor und man bietet mir einen Schlafplatz an. Geschwister, so war es, wenn man betuchte Verwandte hatte. Ne? Dann wartete ein leckeres Abendessen, man tauschte über die Familie aus, es gab ja noch kein Internet. Wie haben die Leute das bloß geschafft mit den Informationen? Ja, Familienbesuche. Man sollte sich mal wieder mehr besuchen und austauschen. Aber wenn jemand arm war, Geschwister, wenn man diesen Text aufmerksam liest, dann stellt man das eine fest, dass Jesus diese Geschichte mit einem unwahrscheinlich großen Humor schilderte. Es gab mal einen Schriftsteller, Philipp Yancey, der schon tot ist, aber vor 20 Jahren, ich habe es gerne begeistert, seine Bücher gelesen. Der hatte nämlich den Humor Gottes entdeckt. In einer Zeit, wo das alles so ein bisschen verkrustet war. Da schrieb der über den Humor Gottes. Diese Bücher kann man sich heute immer noch besorgen. Und jetzt hatte die zu sagen, und Jesus hat mit seinen Jüngern gelacht. Freunde, und wenn man dieses Gleichnis sieht, dann sagt man, ja, er hat recht. Er erzählt nämlich nicht die Variante von einem reichen Verwandten, sondern er nimmt die andere Variante der armen Leute. Wir würden heute so salopp sagen, ohne Abwertung will ich das sagen, der Hartz-IV-Empfänger. Geschwister, und jetzt stellt euch diese Szene vor. Deshalb, ich appelliere mal so ein bisschen an eure Vorstellungskraft. Denn dann hat nicht nur Sarah etwas zum Lachen gehabt, Freunde, dann können wir auch sagen, jawohl, Herr, du hast recht. Du kennst ja alles. Bei dir dürfen wir uns freuen. Irgendwann muss ich mal über die Freude reden. Da kommt also dieser arme Verwandte an, nennen wir ihn mal Josef, und da klopft der Josef an der Tür des Petrus. Er kommt später, wann sind die Leute damals ins Bett gegangen, wenn die Sonne unterging? Wann sind sie aufgestanden, wenn die Sonne aufging? Wo haben sie geschlafen? Auf dem Fußboden. Sie haben Matten ausgebreitet. Ich war mal 1976 in Israel, wir haben im Kibbutz gearbeitet mit einer Jugendgruppe und wir haben eine palästinensische Familie besucht. So mitten in der Walachei, hochinteressant, mit einem Reiseleiter, dem Bruder Jakob. Und wir saßen also dort, bekamen Tee zu trinken. Da standen also ein paar Sessel, Couch und so, Betonfußboden. Und dann sagte unser Reiseleiter, schaut mal da in die Ecke, aber nicht so auffällig. Da waren Matratzen bis unter die Decke gestapelt. Und die wurden abends, sagte er dann, wir haben ja Deutsch geredet, die konnten glücklicherweise kein Deutsch. Und dann hat die ganze Familie dort gepennt, alle. Und das waren ein paar Leute. Das waren Großfamilien. Also, er klopft an. Der Petrus macht auch und sagt, schön, dass du da bist, Josef. Auf dich haben wir gewartet. Hat er in seinem Herzen nicht gedacht. Denn die Familie war arm und die hatten alles aufgefuttert. Und es war Gastsitte, dass man also den willkommen heißt, dass man ihn am Bett, aber vorher noch ein Mahl bereitet. Und wie soll man ein Mahl bereiten, wenn nichts da ist? Und das schilderte Jesus. Und die Menschen haben jetzt aufmerksam zugehört. Wie geht diese Geschichte weiter? Das war ihr Alltag. Aber glücklicherweise gab es da noch den Nachbarn. Den netten, freundlichen Johannes. Der war ein bisschen betuchter. Und er wusste, da bleibt immer was beim Abendbrot über. Die haben genug. Die haben eine volle Vorratskammer. Kühltruhen gab es damals ja noch nicht. Und auch das schildert Jesus wirklich sehr anschaulich. Er sagt, er ging also hin, er klopfte an die Tür. Erstmal so ein bisschen zaghaft. Johannes, mach auf! Mach auf! Ich brauche Brot! Ach du Schande, da steht schon wieder dieser arme Petrus vor der Tür. Der hat garantiert wieder Besuch bekommen von dieser großen Familie, dachte der innerlich. Und er hat wieder nichts zu essen. Und jetzt hat er nichts Besseres zu tun, als zu mir zu kommen. Müde und verschlafen, sagte er, du pass auf, ich kann nicht aufstehen. Wir liegen hier alle, meine Kinder bei mir. Es geht nicht, die werden alle wach. Und so entspann sich also dieses Gespräch und es wurde an der Tür geklopft, es wurde an der Tür gerüttelt. Es wurde Krawall gemacht, auf Deutsch gesagt, dass sich dieser Johannes nun endlich, ich kann mir vorstellen, unter Schimpfen in Bewegung setzte, vielleicht sogar noch auf den, ich sag's mal auf Deutsch, auf den Köter trat und ihm dann das gegeben hat, was er brauchte. Seht ihr, und als Jesus diese Geschichte erzählt hat, da haben die alle sich vor Lachen geboren, weil sie es kannten. Aber sie haben begriffen, es geht hier um das Bitten, es geht darum, das Abstellen von Mangel. Und es geht darum, dass Mangel zunächst einmal in meinem Leben offenbar wird. Ich habe nichts in meiner Tasche, ich bin so mit mir selbst beschäftigt. Und dann kommt der Steffen daher, ich schaffe schon kaum für mich zu beten und jetzt soll ich noch für die anderen beten, um das mal ein bisschen runterzubrechen. Nein, Freunde, wir haben ja alle so Zeit. Geschwister, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, da waren die Menschen hellwach. Und dann sagte Jesus weiter, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Geschwister, das sagt Jesus Christus jetzt hier stellvertretend als der Messias für den himmlischen Vater. Er ist hier der Sohn Gottes, der sagt, Freunde, und so soll es uns ergehen. Und das, was Jesus jetzt hier sagt, Geschwister, ist ein Befehl. Es ist ein Befehl für das Volk Gottes, denn die, die zugehörten, waren Israeliten, gehörten alle zum Volk Gottes dazu. Es ist hier ein Befehl an das Volk Gottes. Freunde, jetzt wird gehandelt. Kennt ihr einen Gestellungsbefehl? Leute, die bei der Bundeswehr waren, die hatten so etwas bekommen. Was heißt das? Wenn man einen Gestellungsbefehl hat, dann muss man sich einfinden in der Kaserne. Dann und dann Uhrzeit steht drauf. Und wenn man das nicht getan hat, was passierte dann? Ja, er weiß Bescheid. Feldjäger. Die standen ein paar Stunden später vor der Tür und holten einen ab. Freunde, und das möchte ich sagen, es ist hier ein Befehl, den Gott uns gibt. Wir können diese Befehle ignorieren oder wir können sagen, ja, Herr, wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Du willst uns in den priesterlichen Dienst der Fürbitte berufen und einsetzen. Petrus schreibt darüber im ersten Petrusbrief, dass wir Priester sind, Berufung haben, dass wir anstelle von Gott bitten, lasst euch versöhnen, sagt Paulus. Lasst euch versöhnen. Und weil Jesus wieder wusste, dass also auch hier die Menschen wieder ein praktisches Beispiel brauchten, sagt der Vers 11, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Geschwister, er bricht diese Sache jetzt runter zum irdischen Vater. Und der Vater war in der Familie absolute, in Israel absolute Autorität. Er war der Patriarch, der Pater. Daher kommt das. Aber Jesus hat gelehrt in dem Brief, in dem Gebet zu beten, aber Vater, guter Vater. Weil der Vater gut ist. Ich finde das absolut schön. Ihr wisst ja, ne, ihr kennt ja meine Familiensituation, ich habe da so ein paar mehr Kinder. Und man bemüht sich, man kämpft darum, diese Kinder zu erziehen. Und wenn man dann gefragt wird, Armin, wie habt ihr das gemacht? Dann habe ich immer gesagt, wenn du Kinder hast, lernst du beten. Wenn du Kinder hast, lernst du beten im positiven Sinne. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Nach Jahren, Jahrzehnten kommen diese Kinder und jetzt fragen sie selbst, wie habt ihr das gemacht? Wenn man selbst in diese Verantwortung hineingestellt ist, Geschwister, und meine Antwort ist immer noch die gleiche, du lernst beten. Du lernst nämlich den Vater im Himmel in die Situation mit hineinzuholen. Und genau das ist das, was Jesus hier ausdrücken will, was er sagen will. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, auch mir sind in der Erziehung Fehler unterlaufen, ja. Aber auch da lernt man das, um Vergebung zu bitten und Vergebung auszusprechen. Und so lernen es unsere Kinder. Und wenn wir ihnen das vorleben, das Gebet, was tun sie dann? Sie werden es übernehmen. Man sagt, sie haben es mit der Muttermilch eingesogen. Geschwister, dass das der Schlüssel ist. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, die also unvollkommen seid, doch nur das Beste wollt und das Beste weitergeben, dann sagt er, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Geschwister, das finde ich das Große und das Gewaltige und das Wunderbare. Und er baut gleich hier die Brücke. Zu wem? Zum himmlischen Vater. Und er baut gleich Jesus die Brücke, nämlich weiter zum Heiligen Geist. Hier schildert uns Lukas mal wieder den Hintergrund, warum Jesus das erzählt hat. Das ist genau dieses klassische Beispiel. Nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, der Vater hat noch größere Pläne. Freunde, das ist hier Theologie, praktische Theologie. Was er für die Gemeinde Jesu, was er für dich, für mich umsetzt, um es in unser Leben hinein zu implantieren. Das Ziel ist der Heilige Geist. Und die bekommen wir, indem wir zum Vater gehen, bitten. Die Fülle seines Heiligen Geistes. Das, was er dann in der Apostelgeschichte beschreibt, was dort umgesetzt wurde zu Pfingsten und wozu wir dann die Anbeter werden, die Fürbitter werden, die gebraucht werden. Der Vater sucht Anbeter, so sagte Jesus es zu der Samariterin, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Amen. Ich möchte kurz noch mit uns beten, dann werden wir eine Zeit des Lobpreises haben und in der Zeit des Lobpreises werden wir uns auch eine Zeit des Gebetes nehmen. Vater, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass Christus so klar und deutlich gesprochen hat und dass wir es jetzt umsetzen dürfen. Herr, mach uns zu Fürbittern, mach uns zu Anbetern. Lass uns dir aus reinem Herzen einen wahrhaftigen Lobpreis bringen. Amen.